Einen wunderschönen guten Morgen. Diese Woche ist etwas Besonderes passiert. Wir haben als Frieden- und Versöhnungsnetzwerk in der Ukraine eine ganze Reihe Mitarbeiter stationiert. In unterschiedlichen Städten, weil kriegsähnliche Situation gab es da ja schon seit Jahren. Und eins dieser Teams ist in Kharkiv. Und ich habe seit dem Ausbruch des Krieges keinen Kontakt zu denen bekommen. Ich war ganz traurig, wir haben jeden Tag gebetet, wir haben nach Wegen gesucht, wie wir das Problem lösen können und wussten gar nicht, ob die überhaupt noch am Leben sind. Ihr Amerikaner, sie Ukrainerin und weitere Mitarbeiter da stationiert. Jetzt, Ende der Woche, habe ich sie kontaktieren können. Leben beide, Gott sei Dank. Und auch die anderen Mitarbeiter des Teams sind am Leben. Also das war schon mal sehr, sehr gut. Und dann erzählten sie mir die Geschichte. Und die hat es in sich. Die sind seit einigen Jahren in Kharkiv. Die haben alles Mögliche gemacht, um da Gemeinde zu bauen. Und die Gemeinde ist zwar geworden, aber ganz klein und kaum ansehbar und in der Bevölkerung kaum Reaktion. Und jetzt kamen sie auf die Idee, als die ersten Raketen auf die Wohnviertel fielen. Wir gehen einfach in die Metrostationen. Und dann haben sie eine Metrostation in Absprache mit der Stadtverwaltung umgebaut in eine Art Gemeindezentrum. Ein Seelsorgezentrum, ein Therapiezentrum, eine Geburtsstation. Und jetzt erzählt er mir, wir sind da alle gemeinsam wie eine Familie. Jeder trägt jeden. Jeder teilt jeden Schluck Wasser miteinander. Und dann dreht in den Augen, erzählt er, und viele haben ihr Leben bereits Jesus gegeben. Und da hält ein alter Mann meine Hand und sagt, nichts hätte mir Besseres passieren können, als das, was ich jetzt in dieser U-Bahn-Station erlebe. Ganz offen gesprochen, diese U-Bahn-Station und zwei weitere sind bereits angeschlossen. Also eine Missionsarbeit, die niemand von uns so gedacht hat und niemand sich Gedanken gemacht hat, so etwas Ähnliches aufzubauen. Diese Missionsarbeit, diese Gemeindeaufbauarbeit erinnert mich an ein Gemeindeaufbauideal. Ich träume von einer Gemeinde, in der Leute stark sind, glaubensstark. Ich träume von einer Gemeinde, in der Gemeindeglieder die Fülle des Christus erleben. Sprich, das, was Christus verheißen hat und versprochen hat. Das heißt, sie leben wie Christus und sie tun die Werke, die Christus getan hat. Ja, noch größere als die, hat er versprochen. Ich träume von einer Gemeinde, in der Menschen geistlich stark sind und Versuchungen widerstehen können. Eine Gemeinde, die permanent ganz natürlich wächst. Von so einer Gemeinde träume ich mir. Und sobald ich anfange, so zu träumen, so geht es mir, vielleicht geht es euch anders, aber mir geht es so, sobald ich anfange zu träumen, da meldet sich bei mir so eine innere Stimme, mein innerer Schweinehund. Und der sagt mir, was träumst du da? Das ist alles Quatsch. In jeder Gemeinde gibt es Starke und Schwache. In jeder Gemeinde gibt's Leute, die Versuchungen erleben und solche, die keine erleben, die immer stark sind. Und erzähl mir mal, wo gibt's denn eine Gemeinde, wo Menschen die Fülle des Christus wirklich erfahren und die Dinge tun, die er getan hat? Jetzt, Johnny, komm. Geh wieder auf deine Beine und lass dich mal erden. Ein Traum, der dann zu Traumerei wird und Leute sagen, diese Träumerei ist nichts anderes wie eine Spinnerei. Wenn da bloß nicht die Heilige Schrift wäre und wenn da bloß nicht in der Heiligen Schrift uns genau das hier verheißen wird. Und nun habe ich das große Pech, heute euch diesen Text zu lesen. Und ich sehe schon, ich höre schon, dass nicht nur mein innerer Schweinehund sich meldet, sondern bei einem von euch etwas Ähnliches passiert und dann sagt ihr, na ja, jetzt ist wieder Reimer am Predigen. Die nächste Provokation steht ins Haus. Und ich möchte uns einladen, dass wir alle miteinander genau zuhören. Denn dieser Text in Epheser 4, 11 bis 16, der hat's in sich. Und hier heißt es, und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes oder ihres Dienstes eigentlich. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind der Lehre hin und her bewegen und hin und her treiben lassen, durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und ihm und von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, so dass er sich selbst auferbaut in der Liebe, der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft genährt wird, die jedem Glied angemessen ist. Eine Vision von einer Gemeinde, von der ich manchmal träume und die mir mein innerer Schweinehund versucht zu nehmen. Jetzt aber eine biblische Vision. Eine Vision des Apostel Paulus, eine Vision von einer Gemeinde, wo die Geschwister fest im Glauben sind, wo sie untereinander einig sind, wo sie fähig sind, der ganzen Fülle Gottes Ausdruck zu verleihen und die Werke tun, die er getan hat und nur größere. Stark Verführungen zu erkennen und diesen zu widerstehen, stark in der Liebe zueinander und zu Gott, in einer Gemeinde, wo die Gemeinde ganz natürlich und ständig permanent wächst. Das ist die Vision. Das ist die Vision. Also doch nicht ganz spinnet. Doch nicht ganz verrückt. Wenigstens glaubte der Apostel Paulus an eine solche Gemeinde. Und er nennt in diesem Text Bedingungen, dass diese Gemeinde so gelingen kann. Und ich glaube, weil manche dieser Bedingungen in unserer Wirklichkeit nicht erfüllt werden, deshalb wird die Gemeinde so nicht, sondern unser innerer Schweinehund gewinnt immer wieder. Erstens, Paulus sagt hier, Gott selbst hat die Voraussetzungen geschaffen, damit eine solche Vision real wird. Und man könnte alles Mögliche erwarten, was diese Voraussetzungen sind. Ja, und für uns, die wir theologisch gut geschult sind, wir würden jetzt alles Mögliche an wichtigen theologischen Begriffen gebrauchen. Aber bei Paulus ist die Antwort eine andere. Er will sagen, eine Gemeinde, die sich so entwickelt, eine Gemeinde, die so wächst, eine solche Gemeinde hat eine geistliche Leitung. Und er benennt sie. Er sagt, deshalb hat Gott der Gemeinde gegeben oder den Heiligen gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wenn diese also in der Gemeinde Leitungsfunktionen übernehmen, dann wird die Gemeinde werden, wie er sie träumt. Lass uns einmal diese 5 Ämter oder besser gesagt Begabungen uns genauer angucken. Zum einen nennt der Apostel Paulus die Apostel. Nun, bitteschön, nicht gleich auf die 12 Jünger Jesu verweisen. Das Neue Testament kennt mindestens 32 Namen, die Apostel genannt werden. Und eine Frau sogar wird Apostelin genannt. Die Junia in Römer 16, Vers 7. Also Apostel waren in der Urgemeinde eine Art Institution, die auch in der Gemeindewirklichkeit bekannt war. Und dass den Ephesern das geschrieben wird, was Paulus hier schreibt, ist ein weiterer Beleg dafür. Wer sind das, diese Apostel? Nun, es sind Menschen, die ihr Dasein ableiten, ihre Selbstidentifikation ableiten vom Begriff Sendung. Sind die Gesandten. Apostel, am besten übersetzt ins Deutsche, heißt Missionar. Es sind Leute, die von einer missionarischen Vision gepackt sind, diese missionarische Vision verstehen und diese missionarische Vision immer wieder weitergeben, unermüdlich weitergeben, egal was ihnen das kostet. Und man muss nur einmal die Lebensgeschichte eines Apostel Paulus genauer zu studieren, um zu sehen, dass eine solche missionarische Grundausrichtung der Gemeinde Jesu ihm immer wieder auch Probleme eingebracht hat. Menschen mit einer missionarischen Vision, und diese missionarische Vision wird der Gemeinde Jesu weitergegeben. Also in der Gemeinde sollen Apostel sein. Wie gesagt, das Neue Testament kennt da viele Namen dafür. Übrigens, kein anderes dieser Qualitäten oder dieser Ämter ist so gut abgedeckt in Bildern, Beispielen, Personen und Beschreibungen des Dienstes wie der Dienst des Apostels. Und zweitens werden Propheten genannt. Propheten wiederum sehr gut im Neuen Testament und Alten Testament vorgestellt. Ein Großteil des Alten Testaments sind die Prophetenbücher. Also wenn wir über den Dienst eines Propheten Bescheid wissen wollen, dann haben wir gar kein Problem, diese Information zu bekommen. Es sind Menschen, die ganz besonders ihr Ohr am Geist Gottes haben. Es sind Menschen, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht aus ihrem Grips, aus ihrem Training, aus dem, was sie gelernt haben, sondern aus dem, was Gott ihnen sagt, bewerten. Leute mit einer analytischen Fähigkeit, die immer wieder den Willen Gottes ins Geschäft oder in den Prozess hineinbringt. Menschen, die Gott hören, besonders hören. Und wiederum haben wir im Neuen und Alten Testament genug Beispiele dafür. Denken wir da nur an das Neue Testament, Agabus, Judas, Silas oder auch die vier Töchter des Philippus, des Diakonen Philippus, der später als Evangelist durch die Gegend reist und Menschen zum Glauben führt. Sie sind prophetisch begabt. Prophetisch begabte Leute. Und dann drittens nennt Apostel Paulus Evangelisten. Und hier ist die Decke viel dünner. Es gibt nur vier Bibelstellen, die über Evangelisten und den Dienst des Evangelisten im ganzen Neuen Testament reden. Ja, und wenn wir dann diese Bibelstellen mal auswerten, dann stellen wir fest, es waren Menschen, die eine besondere Fähigkeit hatten, Ungläubigen, die Christus noch nicht kannten, das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, sie lebten und sie redeten evangeliumsgemäß. Und dieses Leben und Reden, evangeliumsgemäße Leben, das färbte dann ab. Wie gesagt, im Unterschied zu den ersten beiden ist uns dieser Dienst mit wenigen Beispielen belegt. Eigentlich wird nur einer ausdrücklich so genannt. Mehrere vermuten wir, dass sie es waren. Philippus, der Diakon in der Gemeinde zu Jerusalem, ist ein solcher Mann. Aber vermutlich auch Evodia und Syntyche, die zwei streitbaren Damen, mit denen Apostel Paulus am Evangelium gemeinsam gearbeitet hat, so sagt es der Text. Und nicht wenige Bibelausleger sagen, ja, es handelte sich um zwei Evangelistinnen. Also Evangelisten. Und dann redet er über Hirten. Und der Dienst des neutestamentlichen Hirten ist uns im Neuen Testament nahezu überhaupt nicht beleuchtet. Wir leiten sehr schnell aus der Funktion Jesu Christi als den guten Hirten diesen Dienst ab. Und ich würde sagen, das ist ein gefährliches Unternehmen, den Pastor da zu begründen. Denn dann ist er Jesus Christus in Nutshell. Dann ist er so ein Klein-Jesus, der alles kann. Das ist uns aber nirgendwo berichtet. Ja, Dienst der Hirten, aber das, was wir dann wissen von dem, was Apostel Paulus, Apostel Petrus und so weiter und so fort nennen, dass es vermutlich um Menschen sich handelte, die also in geistlichen Belangen sich um ihre Schafe kümmerten. Es sind Seelsorger. Vielleicht war Jakobus der Älteste der Gemeinde zu Jerusalem oder auch Titus ein solcher Hirte. Aber Beispiele dafür sind wenige und wir sind in Eversbach als theologische Fakultät unseres Bundes ganz stark darum bemüht, den ältesten Begriff für uns zu klären und auch den Pastorenbegriff zu klären. Und wir sind uns längst einig, dass das Wort Hirte dazu nicht ganz genügt, weil es schwierig ist festzustellen. Und dann sind es Lehrer. Lehrer sind besser belegbar. Menschen, die Gottes Offenbarung verstanden haben und jetzt auch Worte finden, die Offenbarung Gottes weiterzugeben. Und zwar so, dass sie von den Menschen, von den Zuhörern verstanden wird. Aufklärer, Erzieher in der Wahrheit des Evangeliums. Barnabas, selbst Paulus oder auch Apollos werden hier oder Könige genannt werden. Vielleicht andere, auch Frauen übrigens. Nun, diese fünf Ämter in der Gemeinde werden merkwürdigerweise als Voraussetzung genannt, damit die Heiligen werden, was mein Traum von Gemeinde ist. Was mein Traum von Gemeinde ist. Was tun diese Menschen? Sie sollen die Heiligen, heißt es hier, zurüsten zum Werk ihres Dienstes. Nun, Apostel Paulus ist sehr klar, als er zu den Ephesern schreibt, ihr seid ein Produkt der Gnade Gottes, ihr seid aus Glauben gerettet, es fußt nicht auf eurem Werk, aber ihr seid Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bestimmt hat, dass ihr darin wandeln sollt. Epheser 2, Vers 10. Die Heiligen haben also ein ganz besonderes Werk, und zwar jeder für sich, von Gott ins Leben hineingesprochen bekommen. Und zu diesem ihrem spezifischen, den individuell zugeschnittenen Werk sollen die von Gott gesetzten Mitarbeiter die Heiligen erziehen, damit sie dann in ihrer Lebensgestaltung, in dem Tun der Werke, für die sie bestimmt sind, in Evangelisation, in Seelsorge, in Mission und so weiter, wirklich leben können, wofür sie gesetzt wurden. Und das wird sehr schnell Sinn machen, wenn wir uns dann, egal welche Begabung die Leute haben, diese fünfmal angucken, was sie dazu beitragen können. Der Apostel kennt das Arbeitsfeld der Christen. Er kennt die Welt. Und er kennt auch den großen Rahmen unseres Daseins auf der Erde. Wir leben auf der Erde, weil wir auf dieser Erde Gottes Mission voranbringen sollen. Wir sind zu den letzten Stämmen dieser Erde gesandt, damit sie Jünger Jesu werden. Wir haben also einen missionarischen Auftrag, wir haben den grundsätzlich, völlig egal, was wir sonst noch alles machen, aber die Rahmenbedingungen unserer Existenz sind missionarisch. Und deshalb brauchen wir Leute, die unser individuelles Leben, individuelles Dasein ausrichten auf diesen Auftrag. Wenn sie das nämlich nicht tun, dann werden wir vieles Gutes tun, aber das viele Gute wird zum großen Ganzen nicht viel beitragen. Und sehr schnell haben wir dann die Situation, dass wir nur noch verwalten und nicht wachsen. Denn das Wachstum wäre das Zeichen dafür. Wir, meine Freunde, jetzt in der U-Bahn-Station in Kharkiv, unter einem fürchterlichen, fürchterlichen Raketenbeschuss. Sie erleben Gemeinde. Warum? Weil sie dahin gegangen sind. Der Amerikaner, André heißt der Amerikaner, der hätte ja längst seine Füße in die Tasche stecken können und mit dem nächsten Transport aus Kharkiv abhauen können. Nein, er ist apostolisch begabt und sein Leben ist missionarisch festgelegt. Und deshalb kann er nicht laufen. Andere gehen aber. Und vielleicht gehen sie auch, weil Gott zu ihnen sagt, wie zu Abraham, verlasse deine Heimat und verlasse deinen Stamm. Ukrainer sind übrigens die am missionarischsten und erfolgreichsten missionarischen Eingestellten und am erfolgreichsten aktive Missionare in ganz Europa gewesen, für über ein Jahrzehnt. Es ist erstaunlich, was die geleistet haben, von dem Ostblock ausgehend bis nach Nepal oder Indien, Nordindien oder Afrika. Ja, also die Apostel, die beschreiben das Arbeitsfeld, die beschreiben die große Vision, die beschreiben die DNA, die uns prägen soll. Und wenn apostolische Prägung nicht stattfindet, dann haben wir die DNA nicht. Und dann wirkt unsere gute Gabe auf einmal gegen den Gemeindeaufbau. Bei den Propheten, die können vieles beitragen zum Werk der Heiligen. Ja, zum einen, sie können den Heiligen helfen, ihr Werk überhaupt zu entdecken. Denn geben wir es doch zu, die meisten von uns im Westen, sie können ein ganzes Leben gelebt haben. Und wenn man ihnen die Pistole auf die Brust stellt und fragt, welche guten Werke hat Gott denn dich gemacht, als du wiedergeboren wurdest? Und dann kommt die sogenannte FEG-Zungenrede. Von nichts keine Ahnung. Ja, das ist ein Hunja, 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 Hunja. Und mit einem Hunja, 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 Hunja kann man Leben nicht gestalten. Aber prophetisch begabte Leute helfen uns, einen Blick in unsere eigene Fähigkeit, Begabung und in unseren Auftrag zu werfen. Aber auch einen Blick zu werfen in unsere Vergangenheit, in unsere Gegenwart, vielleicht sogar Zukunft, um festzustellen, was stört uns, was hindert uns, unsere Kapazitäten in Toto zu leben. Oder was würde unsere Kapazitäten fördern? Und dann sind da die Evangelisten. Und die Evangelisten machen uns sprachfähig. Das heißt, jeder Atemzug meines Daseins soll ja das Evangelium tragen. Ist das evangeliumsgemäß? Ja? Mein Kollege, mein ehemaliger Kollege in Eversbach, Wolfgang Theis, der nun leider zum Herrn gegangen ist, leider, weil wir ihn so geliebt haben und jünger war als ich, wir haben es immer gescherzt, wer als Erster jetzt zum Herrn geht. Ja, dann habe ich gesagt, Wolfgang, du bist da oben einen Platz für mich bereit. Und dann sagt er, nö, nö, du bist älter. Ja, jetzt ist er schon da. Wolfgang Theis, der die Studenten immer wieder nach einer gehaltenen Predigt, ja, auf die Prüfbank stellte und fragte, ist das evangeliumsgemäß? Wie viel Evangelium ist denn in deiner Predigt zu hören? Wie viel Evangelium ist durch dein Leben sichtbar? Wie evangelistisch stellst du dich dar in der Welt? Fehlen die Evangelisten in der Gemeinde, fehlt auch diese Ausrichtung. Und sehr schnell findet dann Folgendes statt. Wer nicht evangeliumsgemäß lebt, der wird letztendlich das Evangelium für seine eigenen Zwecke nutzen. Wie gut tut mir das denn, dass ich erlöst und gerettet bin? Und dann ist auf einmal vieles selbstsüchtiger, als dass man es haben wollte. Und dann kommen die Hirten und die bieten den Heiligen eine grundsätzliche Unterstützung in geistlichen Belangen. Sie sind eigentlich diejenigen, die uns in den Status der Heiligung führen. Da, wo die Sünden nicht mehr stören, wo die Vergangenheit nicht mehr blockiert. Und ich muss euch sagen, ich staune manchmal über Christen, ältere Christen, die über schlimme Geschichten berichten können, aber die nie verarbeitet haben. Ja, die Predigt von Detlef letzten Sonntag, dass ich nicht vergeben habe, dass mein Herz nicht frei ist, aber dafür sind Hirten da, die einen an die Hand nehmen, die einem helfen, durch diese ganzen Erinnerungen zu gehen und Erinnerungen zu heilen. Und letztendlich die Lehrer. Und die sorgen dafür, dass wir wahrheitsfest sind. Dass unser Glauben begründet ist. Dass wir die Heilige Schrift kennen und verstehen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Also ich denke schon, dass Apostel Paulus sich dabei was gedacht hat, dass diese fünf und keine andere, ja, bei der Unterstützung und bei der Zurüstung der Heiligen zum Werk ihres Dienstes unbedingt aktiv werden müssen. Unbedingt aktiv werden müssen. Warum sollen diese Heiligen zugerüstet werden? Nun, das haben wir gerade eben ja gehört. Damit die Heiligen fest im Glauben sind, untereinander einig, fähig in der ganzen Fülle des Christus zu leben, sprich so zu leben, wie Christus gelebt hat und tun, was Christus getan hat, stark Verführungen zu widerstehen, sie zu erkennen und dann Widerstand zu leisten, stark in der Liebe zueinander und zu Gott und dann einander unterstützend. Damit aus ihnen Energie, Kraft, heißt es hier in unserem Text, fließt, die da gut ist, damit der Leib Christi natürlich wachsen kann. Jeder wichtig. Nun ist es ganz schnell verständlich, wenn man sich einmal in der Kirchengeschichte umguckt, dass wir bereits ab dem 3. Jahrhundert, vor allem im 4. Jahrhundert, dieses Konzept der Zurüstung der Heiligen ausgetauscht haben gegen ein anderes Konzept, nämlich ein episkopales Konzept, ein pastorales Konzept. Und dieses Konzept sah eigentlich Verwaltung des Glaubens vor und nicht Wachstum des Leibes Christi. Nicht missionarisch, sondern eher besitzschützend. Dass wir Christen bleiben, wie wir Christen sind. Ja, Religionsverwaltung nennt man so etwas. Und dann kamen auch Leute an die Macht und wurden Leute zu Ältesten, die eigentlich keine Älteste sind, sondern sie sind vielleicht nicht Älteste, sondern sie sind Diakone. Und es ist nichts Falsches dabei. Bitte, jede Begabung, jede Gabe des Heiligen Geistes ist enorm wichtig. Aber ein Diakon, diakonisch Begabte, jemand mit der Gabe der Barmherzigkeit, sogar mit der Gabe der Krankenheilung. Diese Menschen, die also über Dienstgaben verfügen, die sind nicht dazu geeignet, dass sie die Heiligen zurüsten zum Werk ihres Dienstes. Aus einer sehr missionarisch ausgerichteten Führung der Gemeinde wurde im Laufe der Jahrhunderte eine Verwaltungsaufgabe. Und diese Verwalter wurden dann besser und besser und besser ausgebildet. Sie haben dann theologische Trainings erfahren, sind nach Eversbach gegangen, haben dann Reimer und Theiss und sonst jemand gehört und sind dann als Priester, König und Prophet auf die Gemeinde losgegangen. Und die Gemeinde hat erwartet, dass sie gut predigen, die Gemeinde hat erwartet, dass sie zwischendurch mal Seelsorge machen, die Gemeinde hat alles Mögliche von ihnen erwartet, hat sie auch das Recht zu, weil sie letztendlich ja den Priester, König und Prophet bezahlt. Liebe Geschwister, es ist eine tragische Entwicklung. Und diese tragische Entwicklung führte dahin, dass mein innerer Schweinehund auf einmal aufgetaucht ist. Dass ich mir die Realität angucke und dann nicht mehr von der Vision lebe, sondern von dem, was ich um mich herum sehe. Und dann bin ich einer von vielen. Ja, bin ich ein Skeptiker. Dann bin ich jemand, der kritisch eingestellt ist. Dann sage ich, ja, warum redest du darüber? Ja, wir haben ja unsere Leitung in unseren FEGs. Ich war neulich in einer FEG, dann sagte mir die Geschwister, also es ist uns egal, wer in die Leitung kommt. Hauptsache, wir existieren weiter. Genau das ist die Haltung. Es ist uns egal, wer in die Leitung kommt. Hauptsache, wir existieren irgendwie weiter. Nein, der Leib Christi soll nicht existieren. Der Leib Christi soll wachsen als Leib Christi. Es ist unsere Verantwortung, liebe Geschwister, die ihr hier versammelt seid und die zu Hause an euren Bildschirmen sitzt. Es ist unsere Gemeindeverantwortung, dass wir diese Vision, diese ursprüngliche Vision wiederentdecken. Und dass wir Leute unter uns identifizieren, die solche Begabungen haben. Ja, und wir haben sie. Ich bin ja seit ein paar Jahren hier. Ich sage euch, wir sind eine der bestbegabten Gemeinden, die ich kenne. Ehrlich. Ehrlich. Wir haben diese Begabungen. Die sind unter uns. Ihr braucht ja mit Rajani Peters genau eine Minute reden und dann werdet ihr über die Weltmission reden. Länger braucht es gar nicht. Und wenn sie euch noch ein gutes Essen liefert, dann kommt es noch schneller. Und wenn dann noch ein Glas Wein dazu kommt, ja, dann ist Weltmission per se da. Wir haben diese Leute in unseren Gemeinden, die apostolisch begabten Leute, die prophetisch begabten Leute. Wir haben die Leute, die einen evangelistischen Drive haben. Hier gibt's Leute, die würden am liebsten auf der Straße schlafen und gehen und evangelisieren und jeden anschwätzen. Ich weiß. Wir haben seelsorgerlich begabte, Mentoren begabte Leute. Wir haben sie. Wir haben Lehrer, gute Lehrer. Und das ist schön. Sind sie auch unsere Leiter? Das ist die Grundfrage. Wie managen wir uns selbst als Gemeinde? Managen wir uns? Oder sind wir vor Gott und erwarten, dass der Heilige Geist durch die, die er gesetzt hat, uns als Gemeinde aufbaut? Ich lade euch ein, etwas zu machen, was ich immer wieder neu machen muss. Ich muss meinen inneren Schweinehund an die Kette legen. Und das muss ich immer wieder machen. Sonst überrollt mich der sogenannte Realismus. Und ich will nicht sogenannt realistisch sein. Ich will immer noch ein Mensch sein, der vom Glauben lebt und die Gnade kennt und die große Visionen hat. Und dann passiert es. Und dann passiert es. Und damit will ich schließen. Dann ist auf einmal ein Andrei Popikow und Luda da in Kharkiv. Und sie bauen Gemeinde. Wer von denen hat denn je gedacht, dass die Gemeinde, der Gemeindeaufbau mitten in einer fürchterlichen Kriegssituation in U-Bahn-Stationen stattfinden wird? Wer hat das denn je gedacht? Aber sie gehen dahin. Ist damit der Krieg gerechtfertigt? Nein. Ist damit der verrückte Putin irgendwie entschuldigt? Nein. Aber was damit gemacht ist, ist deutlich gemacht, dass Gott kann. Auch da kann er. Auch da tut er. Wir sind nicht in der U-Bahn. Und in Gummersbach gibt es übrigens keine. Wir sind nicht in der U-Bahn-Station. Wir haben eins der schönsten Gemeindehäuser fast fertig gekriegt. Andere Gemeinden werden uns dafür beneiden. Wir haben Leute wie kaum eine andere Gemeinde, Begabte wie kaum eine andere Gemeinde. Also wir wären doch wirklich zu beweinen, wenn wir aus der Situation nicht Menschen berufen, die unsere Kinder und Kindeskinder, die unsere Geschwister, die zu uns kommen, beglücken. Und wir merken, dass das in unserer Gemeinde möglich ist, zeigt auch die Tatsache, dass trotz aller Nicht-Internationalität wir immer noch eine International FEGM sind. Und Leute kommen zu uns, ich ziehe sie magnetisch an. Was suchen sie bei uns? Sie sehen das Licht, das möglich ist. Und das sollten wir scheinen lassen. Ich hoffe, wir tun es. Gott segne uns, Gemeinde. Ich bin glücklich, mit euch zusammen daran bauen zu wollen. Amen.